Naja, ich denke, dass, also einmal denke ich, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist für Leute, die jetzt von der Schule kommen und noch nicht genau wissen, was sie so machen wollen. Manche wissen das ja auch und die sich aber dann vielleicht in so einer Orientierungsphase überlegen können, was sie dann beruflich oder ausbildungsmäßig machen. Aber andererseits denke ich auch, wenn das jetzt noch wieder erweitert wird und die Bedingungen verbessert werden, okay. Aber es heißt ja auch im Grunde, man will die Leute sich heranziehen. Man hofft ja auch, dass sie dann weiter auch ehrenamtlich tätig werden, auch über dieses freiwillige soziale Jahr hinaus. Und da sehe ich das also im Rahmen dieser ganzen, dieses ganzen Ehrenamts-Hypes, dieser Hochkonjunktur von Ehrenamtlichkeit und Freiwilligenarbeit, die wir seit 20, 30 Jahren haben, spüren wir das hier in Deutschland, dass das also ganz stark betont wird und auch immer von den Regierenden immer wieder beschworen wird. Ja, wir haben schon 30 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig sind, freiwillige Arbeit leisten, aber es können noch viel mehr sein.
Wenn man sich die Statistiken ansieht, geht es beim sogenannten bürgerlichen Engagement auch viel um den Fußballclub ums Eck, bei dem man dann Schiedsrichterin, Schiedsrichter ist. Welche Bereiche betrifft denn die Freiwilligenarbeit, die Sie kritisch sehen?
Ja, das sind, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, Sport, das ist natürlich der klassische ehrenamtliche Bereich und den gab es auch schon immer. Das meinen die meistens aber nur am Rande. Ich habe den Eindruck, dass es mehr um Gebiete geht, wo noch nicht so viele Leute aktiv sind, wo auch bisher vielleicht, sagen wir mal, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgucken, auch nicht so viele Leute aktiv sein mussten. Also eine gesellschaftliche Baustelle, wo sehr viel ehrenamtliche Arbeit eingefordert wird und immer wieder beschworen wird, ist zum Beispiel die Pflege. Dann kommunale Dienste. Also ich sitze ja hier in Köln, da kann ich das sehr schön beobachten, dass da also Ehrenamtliche in den öffentlichen Parks die Rosenbeete pflegen zum Beispiel, weil die Stadt hat das Geld nicht, sie hat auch nicht das Personal, um das zu machen. Das machen dann Ehrenamtliche in ihrer Freizeit. Dann gibt es auf dem Land, weiß ich, wie das in der Jenaer Umgebung so ist, aber hier im Bergischen Land die Bürgerbusse, da haben irgendwie vor Jahrzehnten gab es da öffentlichen Personennahverkehr. Da haben auch entlegene Dörfer ihre Busverbindungen gehabt. Naja, und dann wurde das alles privatwirtschaftlich umgestellt. Das lohnte sich dann nicht mehr für die Unternehmen. Gut, das heißt, die Dörfer sind abgeschnitten, aber es gibt ja immer noch Leute, die kein Auto haben oder zu alt oder zu gebrechlich sind, um Auto fahren zu können. Ja, und dann gibt es den Bürgerbus. Ehrenamtliche steuern die Busse. Ja, das sind so Bereiche. Schule, Bildung ist auch so ein Bereich. Also über Mittagsbetreuung wird von Ehrenamtlichen vielfach, zumindest hier in unserem Bundesland NRW, gemacht. Ja, die Schulen sind zum Teil in ganz schlechtem baulichen Zustand. Da müssen wir am Wochenende die Eltern mal die Klassenzimmer streichen. Das sind alles Bereiche, wo die öffentliche Daseinsvorsorge sich zurückgezogen hat seit vielen, vielen Jahren. Naja, und die Ehrenamtlichen sollen es halt richten.
Das heißt, fehlende Infrastruktur, Abbau sozialer Maßnahmen des Sozialstaats, diese Phänomene stellen Sie gegenüber den Ausbau unbezahlter ehrenamtlicher Arbeit, der gefördert wird. Das Ganze tut auch Silke van Dijk in ihrem theoretischen Arbeiten, die Soziologin an der Uni Jena. Und wir hören sie zu den aktuellen Entwicklungen.
Tatsächlich ist es so, sich an dem Thema Flüchtlingshilfe was herauskristallisiert hat, was viel breiter ein Problem ist und das in anderen Bereichen auch noch deutlich fortgeschrittener ist. Insbesondere im Feld der Pflege finden wir in der Pflegeversicherung die gezielte Förderung von Freiwilligenarbeit in der Pflege. Und wir leben gerade auch in diesem Bereich, aber auch im Bereich des Sports und in anderen Sphären von Engagement und Freiwilligenarbeit, dass, um Freiwillige für kontinuierliche Aufgaben zu gewinnen, zunehmend auch Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Und das bringt in bestimmten Bereichen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das sehen wir vielleicht in der Pflege am fortgeschrittensten, aber auch im Bundesfreiwilligendienst, fließende Übergänge zwischen prekäre Arbeit zwischen Niedriglohnsektor und aufwandsentschädigter Freiwilligenarbeit. Und das wird dann hochproblematisch, denn diese Aufwandsentschädigungen, die liegen natürlich weit unter dem Mindestlohn. Ein anderes Feld, in dem wir ganz, ganz stark sehen, dass Versorgungslücken oder Lücken in der Infrastruktur durch Engagement geschlossen werden, ist auf der kommunalen Ebene. Es gibt immer mehr Schwimmbäder in öffentlicher Hand, die geschlossen werden sollen und die dann quasi durch engagierte und ehrenamtliche offen gehalten werden. Wir haben immer mehr Bibliotheken in kleineren Städten, wo die professionellen Bibliothekarinnen entlassen und Ehrenamtliche die Arbeit weiterführen. Also wir finden in ganz unterschiedlichen Feldern den Umstand, dass Freiwillige und Ehrenamtliche einspringen.
Soweit die Soziologin Silke van Dijk, und sie hat einiges angesprochen, was Sie, Claudia Pienel, auch schon erwähnten, nämlich zum Beispiel den Abbau kommunaler Infrastruktur, der dann durch ehrenamtliche Arbeit ersetzt werden soll. Woher kommt denn diese Entwicklung von mehr ehrenamtlicher Arbeit und weniger staatlicher Struktur Ihrer Meinung nach?
Also ich sehe das im Zusammenhang mit Umstrukturierungen in der ganzen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die schon vor der Wiedervereinigung Deutschlands im Westteil der Bundesrepublik stattgefunden haben, etwa seit Beginn der 80er Jahre. Da hat man eben neue wirtschaftspolitisches Grundglaubensprogramm aufgesetzt. Weniger Staat, weniger Sozialstaat, die Steuern runter, damit die Unternehmer mehr Geld zum Investieren haben. Die Löhne dürfen auch nicht weiter steigen. Im Gegenteil, wir brauchen ein Fundament von Niedriglöhnen, damit also auch nicht so Qualifizierte in Beschäftigung kommen und damit wir wettbewerbsfähig sind in der globalisierten Wirtschaftswelt. Das waren so diese Thesen. Das fing an unter Bundeskanzler Kohl, wurde nach der deutschen Vereinigung in den Ende der 90er Jahre dann von der Regierung Schröder ganz stark vorangetrieben, und gleichzeitig hat man dann eben mit den Hartz-IV-Gesetzen eben auch nochmal den Ausbau dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse, mehr Teilzeitarbeit, mehr Zeitarbeit, mehr Leiharbeit, Arbeit unter der Versicherungspflichtgrenze, das alles wurde ausgebaut. Gleichzeitig wurden die Renten gekürzt. Das sind alles Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt wirklich in einem der reichsten Länder der Erde einen großen Prozentsatz von Menschen haben, die unterhalb des durchschnittlichen Einkommens nur verdienen und die dann auf gewisse Leistungen angewiesen sind, bis hin dazu, dass sie eben zu den sogenannten Tafeln gehen müssen, um sich also ihre Lebensmittel zusammen zu kaufen, eben nicht, sondern da gespendet zu bekommen. Ja, das ist also eine gesellschaftspolitisch-wirtschaftspolitische Entwicklung, die man sehr viel meistens unter dem Stichwort neoliberale Reformen abhakt. Aber die haben eben diese sehr schlimmen Auswirkungen. Und ich meine, dass die Ehrenamtlichen oder auch das Engagement der Ehrenamtlichen da instrumentalisiert wird, um sozusagen die Kollateralschäden dieser neoliberalen Reformen etwas abzufedern.
Jetzt bringen Sie die Entwicklung, dass eben durch ehrenamtliches Engagement ganz viel aufgefangen werden soll, zusammen damit, dass gespendet werden soll. Wenn man keine Zeit habe für ein Ehrenamt, dann könne man ja spenden. Wieso bringen Sie das quasi zusammen?
Das macht man natürlich so, ne? Wer keine Zeit, also ehrenamtliche Arbeit heißt, ich spende meine Zeit, ne? Und dann, ich kann aber eben auch Geld spenden. Und die, jetzt gerade vor Weihnachten war das ja wieder, also in allen Medien irgendwo Spenden, Weihnachtsmärkte, wo man sich dann fotografieren lassen konnte mit einer Mütze gegen Spende und Essen für Obdachlose, ne? Dann Promis rühren dann in den Kochtöpfen. Also ich finde das zum Teil oberpeinlich. Ne? Man fragt sich, was essen die Obdachlosen an den 360 übrigen Tagen des Jahres? Ja, also das ist so eine, damit zelebrieren sich dann die Menschen zum Teil auch selber. Gut, guck mal, was ich für ein guter Mensch bin, ich spende da. Und aber das ändert ja nichts an den Ursachen dafür, dass es eben eine sehr große Zahl von Menschen gibt, die eben einfach kein Leben nach unseren normalen Standards führen können, weil die Wohnungen sind zu teuer und der öffentliche Nahverkehr ist auch zu teuer und wenn du dann noch Kinder erziehen musst, ist es noch teurer. Und ja, das sind alles Probleme, die dann natürlich an den Menschen nagen. Und wenn sie dann da so ein paar Spenden hingeworfen bekommen oder vom Arbeitsamt oder der Arbeitsagentur dann gesagt kriegen, naja, geh doch zur Tafel, dann musst du nicht so viel Geld für Essen ausgeben. Ja, ich finde, das ist für ein Land wie unseres einfach ganz schlimme Geschichte.
Und in der Art und Weise, wie Sie die Situation schildern, kommt ja auch schon etwas durch, was für eine Haltung damit einhergeht. Also wenn die freiwillige Hilfe so stark aufgewertet wird, dass dieses Engagement so besonders sei, sich für andere einzusetzen und die anderen eben ganz dankbar sein soll, dass ihnen geholfen werden soll. Wir hören zu diesem Punkt nochmal Silke van Dijk.
So schön und nett Hilfe in der konkreten Situation ist, es gibt eben keinen sozialen Anspruch, kein soziales Recht auf Hilfe. Das heißt, Konstellationen, in denen eben gerade kein Recht auf medizinische Versorgung, kein Recht auf Wohnraum, kein Recht auf einen Übersetzer, eine Übersetzerin beim Behördengang besteht, wird immer gleich ein hierarchisches Verhältnis geschaffen, in dem natürlich diejenigen, die auf die Hilfe angewiesen sind, in eine unterlegene Position der Dankbarkeit geraten und zudem sich auch niemals hundertprozentig darauf verlassen können, dass diese Hilfe auch bleibt.
Soweit also Silke van Dijk zu den Auswirkungen einer Kultur, in denen das Ehrenamt so eine starke Rolle spielt. Wie sehen Sie denn die Auswirkungen eines solchen Gefälles zwischen Helfendem und Hilfsbedürftigen? Also da kamen jetzt gerade schon verschiedene Situationen, beispielsweise wenn jemand, der lange schon in Deutschland wohnt, jemand neu angekommenem Geflüchteten hier hilft oder ein junger Mensch hilft, jemand pflegebedürftigem Alten. Was macht das? Was macht eine Freiwilligenkultur vielleicht auch mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Miteinander, wenn dann jedes Engagement in den Himmel gelobt wird?
Ja, also ich würde das jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich hatte mir eben noch das Stichwort versucht zu merken, Hilfe für Geflüchtete. Also ich würde mal so ein, wie soll ich sagen, also so ein versuchen, also so eine Grenze zu ziehen auf so einer zeitlichen Ebene. Wenn jetzt plötzlich irgendwas, also angeblich kamen ja diese Flüchtlingsströme 2015 sehr überraschend. Man hätte es zwar vorher wissen können, aber für die Behörden kamen sie überraschend. Und wenn wir nicht diese vielen, vielen Menschen gehabt hätten, die irgendwie Hilfe angeboten haben, wenn es auch nur eine heiße Suppe war, während da Menschen in der Warteschlange standen oder so. Also das wäre irgendwie eine ganz schlimme Katastrophe geworden. Und die Bilder waren schon schlimm genug. Und so hat man aber den Eindruck, wenn wirklich Not am Mann, Not an der Frau ist, dann gibt es viele Menschen, die helfen spontan. Das ist auch eine tolle Sache. Was aber, wo ich finde, muss die Kritik einsetzen, ist an dem Punkt, wo da sozusagen eine Dauerlösung draus gemacht wird. Die Silke van Dijk hat das ja schon sehr schön angesprochen, ne? Also kein Anrecht zum Beispiel auf eine Übersetzung, wenn ich da vor irgendwelchen Asylkommissionen stehe oder beim Wohnungsamt oder so. Ich meine, das geht natürlich nicht, dass man dann also sozusagen immer wieder auf irgendwelche Ehrenamtlichen zurückgreift und die dann da Übersetzungsarbeit macht. Oder wenn man die einsetzt für Sprachkurse, was ein Unding ist, weil ich denke mal, jemanden aus einem ganz anderen Sprachkreis Deutsch beizubringen, das ist also eine höchst professionelle Angelegenheit und das muss also auch entsprechend bezahlt werden. Also da spontane Hilfe ist eine Sache, die finde ich super gut und ich finde das toll, dass es Menschen gibt, die dann auch spontan eintreten. Aber in dem Moment, wo ich da eine Dauerlösung draus mache, da denke ich, da müssen wir einfach aufpassen und da eine rote Linie aufzeigen.
Und generell plädieren Sie auch in Ihrem Buch dafür, den Sozialstaat wieder in seine Rolle als Garant gesellschaftlichen Zusammenhalts einzusetzen. Jetzt kann man sagen, dass auch der Sozialstaat, würde er besser funktionieren, ja dazu da ist, Elend zu verwalten und vor allem auch dem Staat eine machtvolle Position gibt. Wie sehe denn Ihrer Meinung nach ein kritischer Umgang mit ehrenamtlicher Arbeit aus, der vielleicht auch eine Kritik am Sozialstaat beinhalten kann?
Ja, das ist jetzt schon eine recht weitreichende Frage. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das alte Bundessozialhilfegesetz, was dann durch diese sogenannten Hartz-Reformen dann abgeschafft worden ist, da hatten die Menschen einen Rechtsanspruch. Das hat die Silke van Dijk ja auch betont an einer Stelle. Also, und jetzt ist es, ja, es hängt sehr viel auch von der Willkür halt der jeweiligen Amtspersonen ab, wie weit irgendwas anerkannt wird. Die Sätze sind sehr niedrig, es wird kontrolliert. Und wenn man so sagt, das ist eigentlich auch eine ganz beliebte Metapher, ich habe das schon bei Helmut Kohl in einem Redetext gelesen, der Sozialstaat, das ist ja so ein autoritäres Monster und der gängelt die Menschen und so. Aber wenn man sich dann anguckt, wie sich die Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, wie die sich gegängelt fühlen, dann kann man nur sagen, der alte Sozialstaat vor diesen Veränderungen in den 90er Jahren, das ja, waren ja geradezu paradiesische Zustände vergleichsweise.
die ja dennoch dazu geführt haben, dass es ja nicht alle Menschen ein gutes Leben führen konnten. Dennoch vielleicht nochmal die Frage, wo sehen Sie denn das Ehrenamt vielleicht einfach in einer anderen Rolle?
Ja, ich versuche immer in Diskussionen klarzumachen, dass sich Menschen, die jetzt irgendeine Freiwilligenarbeit oder ein Ehrenamt übernehmen, dass sie sich fragen müssen, wie selbstbestimmt bin ich da eigentlich? Wenn ich in irgendeinem Pflegeteam da so halt mit eingeordnet bin, dann bin ich da gar nicht selbstbestimmt. Oder wenn ich als Elternvertreterin dann noch die Schule streichen soll, ist das auch nicht sehr viel Selbstbestimmung. Aber also zum Beispiel ein freies Radio oder so aufzubauen und zu organisieren und da zu arbeiten, denke ich, das ist vielleicht schon mal eine andere Sache, weil ich da also über die Inhalte bestimmen kann. Also es ist oft so eine Gratwanderung. Ich habe das Beispiel im Buch erwähnt von einer Organisation hier in der Nähe bei Aachen, die Langzeitarbeitslose versuchen, so für den Arbeitsmarkt wieder so irgendwie fit zu machen. Also die haben Werkstätten, Schreinerwerkstatt, Reparaturwerkstätten und so. Also so eine Sache wie der zweite Arbeitsmarkt oder so, vielleicht auch auf freiwillige Arbeit, erstmal mit freiwilliger Arbeit organisiert, ist vielleicht eine ganz gute Sache. Aber diese Menschen da in der Nähe von Aachen, die wissen genau, dass sie eigentlich eine Aufgabe, die zur sozialstaatlichen Daseinsvorsorge gehört, übernommen haben und dass sie das auch nicht ewig so weitermachen wollen. Aber die aktuelle Bundesregierung hat ja mit dem jetzigen Bundesarbeitsminister ja versucht, ja auch über den zweiten Arbeitsmarkt wieder Menschen in Erwerbsarbeit zu bringen. Und ich denke, man muss immer gucken, wie autonom bin ich da, wie selbstbestimmt ist das oder bin ich ein Rädchen im Getriebe von einer Großorganisation beispielsweise, die einfach nur versucht, da die Lücken zu stopfen, die aus irgendwelchen Gründen entstanden sind.